Deutschlandfunk. Der Tag.
Bilder von Adolf Hitler, Hakenkreuze sowie eine fiktive Darstellung eines Flüchtlings in der Gaskammer eines Konzentrationslagers.
All das mutmaßlich versendet oder empfangen von Polizistinnen und Polizisten unseres Bundeslandes, von Beamtinnen und Beamten, die in ihrem Diensteid geschworen haben, die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen zu befolgen und zu verteidigen.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat diese Chatgruppe, dieses Netzwerk und die Ermittlungen heute öffentlich gemacht. Und das Ganze, das fiel ihm hörbar nicht so leicht.
Ich muss Ihnen sagen, dass dieser Vorgang mich sprachlos macht und seitdem ich davon weiß, seit einiger Zeit auch nicht mehr loslässt. Ich habe das zunächst nicht glauben wollen, dass es wirklich sowas gibt, dass es so ist.
Wie umfangreich das Ganze ist und wie jetzt eigentlich die Polizei gegen die Polizei ermittelt, das erklärt gleich unsere Korrespondentin. Wir gucken außerdem mal wieder auf den Brexit. Ist ja vollzogen, aber im Moment gilt noch eine Übergangsphase mit ganz vielen alten Regelungen, bis eben neue verhandelt wurden. Handel zum Beispiel, da muss noch einiges geklärt werden. Und zwar bis Ende des Jahres. Sonst haben wir alle ein erhebliches Problem. Und naja, Boris Johnson ist gerade in London dabei, unter Umständen ein weiteres Problem zu schaffen. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Katrin Büsker. Moin. Die Polizei ist als Behörde in unserem Staat dazu da, diejenigen, die sich nicht an Recht und Ordnung, also an die Gesetze halten, zu ermitteln und im notwendigen Fall den Strafverfolgungsbehörden zu überstellen. Eine wichtige Institution also, um die öffentliche, die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten. Nur was ist, wenn Polizistinnen und Polizisten nicht demokratisch unterwegs sind, sondern extremistisches Gedankengut teilen? Das passiert immer wieder in Deutschland. Zum Beispiel in Frankfurt, da gab es schon mal eine WhatsApp-Gruppe, in der rechtsextremistische Gedanken geteilt wurden. Da wurden auch, also in Frankfurt, die Daten der NSU-Anwältin Seda Bajayildiz am Polizeicomputer abgerufen und sie bekam dann später üble Drohungen. Es gibt eine Vielzahl solcher Fälle und immer heißt es dazu, zum Beispiel aus den Polizeigewerkschaften und meistens auch aus den jeweiligen Regierungen, das sind Einzelfälle. Ließe sich auch nicht vermeiden, weil in jeder Gesellschaft gäbe es ja ExtremistInnen, so eben auch in der Polizei. Nun ist in Nordrhein-Westfalen ein Fall öffentlich geworden. Da will selbst der CDU-Innenminister Herbert Reul nicht mehr von Einzelfall sprechen. Heute hat er erste Details in einer Pressekonferenz bekannt gemacht. Zugehört hat für uns Vivien Leue. Vivien, vielleicht magst du erklären, was ist da heute passiert und was wurde aufgedeckt?
Ja, also es gab heute früh Durchsuchungen und zwar von mehreren Privatwohnungen und aber auch Polizeidienststellen und das war wohl dann auch der Anlass, das ist ja dann sehr öffentlichkeitswirksam, solche Durchsuchungen bleiben ja nicht geheim, das war der Aufhänger für Innenminister Reul und die Polizei, das jetzt öffentlich zu machen, was eigentlich schon seit gut 2 Wochen ermittelt wird. Also seit Anfang September wissen die das im Innenministerium, dass es nemlich Chats geben soll. 5 bisher an der Zahl. An den Chats sollen 29 Polizisten beteiligt sein, sich geschrieben haben und vor allem auch Bilder geteilt haben und zwar alles mit rechtsextremen Hintergrund.
Wie genau haben die das überhaupt rausgefunden? Also wie sind die auf diese Gruppen gestoßen?
Das ist reiner Zufall. Das wurde auch heute thematisiert, dass das eben das Problem sei in diesen Gruppen. Die seien nur auf privaten Handys gewesen, nicht auf Diensthandys. Und man habe den jetzt 29 Beteiligten das wohl auch nicht unbedingt angemerkt, dass sie im Privaten dann so etwas teilen, so schreiben, solche Bilder teilen. Und gegen einen dieser Beamten wurde ermittelt, weil er wohl Dienstgeheimnisse an einen Journalisten verraten haben soll. Im Zuge dessen wurde sein Handy durchsucht und dann sind die Ermittler, wie gesagt, durch Zufall auf diese Gruppen gestoßen, haben dann aber auch direkt den Staatsschutz eingeschaltet und dann hat das größere Kreise genommen.
Diese 29 Beteiligten, was sind das für Personen?
Also es sind Personen, die in der Vergangenheit oder aktuell noch allemal in der Polizeidienststelle Mülheim gearbeitet haben. So kennen die sich wohl. Mittlerweile sind sie in unterschiedlichen Bereichen, 25 von ihnen immer noch in diesem Polizeipräsidium Essen, zu dem auch die Polizeidienststelle Mülheim gehört. Ein Dienstgruppenleiter ist zum Beispiel dabei, mehrere, die zu dieser Dienstgruppe dann gehören. Es sind aber auch mittlerweile ein SEK-Beamter dabei, jemand vom Landeskriminalamt und von anderen Stellen. Aber offenbar hat sich das alles aus Mülheim heraus entwickelt. Die Gruppen sind ja auch schon Jahre alt. Also eine soll 2012 gegründet worden sein und auch die anderen wohl zum Teil wirklich schon vor einigen Jahren.
Und was hat das jetzt für Konsequenzen für die Personen?
Alle sind erstmal suspendiert und dann muss man genauer hinschauen. Also es gibt wohl gegen 11 strafrechtliche Ermittlungen, weil sie einfach tatsächlich verfassungsfeindliche Symbole geteilt haben. Das ist ja verboten. 2 weitere haben das zwar auch gemacht, aber das ist dann verjährt. Bei einem, der befindet sich wohl in so einer Grauzone, da muss man nochmal schauen. Und dann bleiben quasi noch 15 übrig, die in diesen Chats mitgemacht haben als Empfänger, als Leser. Vielleicht haben sie auch mal was geantwortet, aber nicht selbst. Soweit sind die Ermittlungen jetzt, also das ist der aktuelle Stand, die bisher nicht selbst offenbar aktiv Bilder geteilt haben. Und insofern möglicherweise könnte es gegen die keine strafrechtlichen Ermittlungen geben. Mhm. Aber disziplinarisch, also dienstrechtlich, wird auch gegen die vorgegangen.
Das heißt, die sind ihren Job erstmal los?
Alle sind ihren Job erstmal los und die, gegen die auch strafrechtliche Ermittlungen laufen, da hat Herr Reul, also der Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen, wirklich mehrfach gesagt, wird er alles in seiner Macht Stehende tun, damit die auch nicht mehr in den Polizeidienst zurückkehren. Also da kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächlich keine Polizisten, keine Beamten auch, die ja dann den Eid auf die Verfassung geschworen haben, mehr sein werden.
Du hast eben gesagt, verfassungsfeindliche Symbole wurden geteilt. Da reden wir dann so über sowas wie Hakenkreuze.
Genau, also da Hitlerbilder, Hakenkreuze, aber also in einem Zusammenhang, in dem das dann auch nicht geteilt werden darf. Und aber tatsächlich auch Verächtlichmachung von zum Beispiel dunkelhäutigen Menschen. Es sind auch Bilder geschildert worden, wie Ausländer, also ja, in einer Gaskammer offenbar, weiß ich auch nicht, also stehen. Es ist widerwärtig, wurde es genannt. Da ist dann immer die Frage, wo ist da der strafrechtlich relevante Bezug? Ne? Also ist das quasi schon strafrechtlich relevant, was da gezeigt wurde? Aber das wäre dann, selbst wenn es strafrechtlich nicht relevant ist, auf jeden Fall disziplinarisch zu ahnden.
Okay, das eine ist ja untereinander in Chatgruppen solche Gedanken tauschen mit Kolleginnen und Kollegen. Ist denn jetzt was darüber bekannt, inwieweit unter Umständen diese Personen tatsächlich auch in weitere Netzwerke mit anderen Rechtsextremisten vernetzt sind? Oder ist das etwas, was sich jetzt auch im Zuge dieser Durchsuchung vielleicht noch ergeben könnte?
Ja, das wird sich wohl noch ergeben, weil was heute mehrfach von auch dem Polizeipräsidenten aus Essen, der dort war, und dann auch von der Abteilungsleiterin Polizei im Innenministerium gesagt wurde, ist, dass man diesen Personen es nicht unbedingt angemerkt hat. Das waren 5 oder 6 Frauen und der Rest Männer. Das heißt, die haben jetzt nicht in ihrer im privaten Umfeld ständig, ich sag mal, Militärklamotten, das wurde auch so genannt, getragen. Die haben nicht unbedingt irgendwelche Symbole am Körper, die vielleicht missverstanden werden können. Also man hat es ihnen offenbar nicht angesehen. Sie haben sich offenbar nach außen hin auch nicht so gegeben. Jetzt muss ermittelt werden, war das wirklich so oder haben einfach mehrere Menschen aus dem Kreis, auch dem Polizeikreis heraus, immer wieder mal ein Auge zugedrückt. Kann natürlich auch sein. Also es ist bisher noch nicht davon die Rede, dass sie offen rechtsextrem in Netzwerken aufgetreten seien. Aber das muss jetzt einfach mit den neuen beschlagnahmten Handys und Gerätschaften untersucht werden.
Ist ja so auch schon schlimm genug, was da vorgefallen ist. Wir haben jetzt Ermittlungen gegen PolizistInnen, die geführt werden von PolizistInnen. Wie gestaltet die Polizei das jetzt so, dass das tatsächlich auch funktioniert, dass das alles lupenrein ist?
Das gibt es ja manchmal schon auch in anderen Bereichen. Da wird dann meistens eine andere Dienststelle beauftragt. Hier ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, Bochum, die Ermittlungen führt. Und man muss sagen, es ist ja auch von Polizistinnen aufgedeckt worden. Mhm. Also das ist ja im Zuge ganz anderer Ermittlungen, wie ich eben sagte, durch Zufall aufgekommen. Und auch da hätte natürlich derjenige, der das dann erstmalig sieht, das, ja, ich sag mal, die Kameradschaft falsch verstehen können und jemanden warnen können, dass es nicht passiert. Also da muss man jetzt einfach in das System Polizei wahrscheinlich genug Vertrauen haben, dass das dann auch funktioniert. Es werden nicht Kollegen gegen Kollegen direkt in einer Dienststelle ermitteln, sondern das ist dann schon ausgelagert.
Herbert Reul ist in der CDU, gilt in Nordrhein-Westfalen auch so ein bisschen durchaus auch als Hardliner. Ich hatte heute bei der Pressekonferenz das Gefühl, dass ihn diese Situation schon irgendwie anfasst, dass das was mit ihm macht. Wie ging es dir?
Ja, das hatte ich auch. Es ist natürlich auch so ein bisschen seine Art, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, Dinge auch persönlich auszudrücken. Also ich sage mal, auch wenn er über Clankriminalität, das ist ja auch eins seiner Steckenpferde, das Vorgehen gegen Clankriminalität, also Kriminalität arabischer Großfamilien, redet, dann nimmt er da auch immer sehr persönliche, sehr Beispiele und macht das dadurch so ein bisschen gefühliger. Das war heute auch durchaus der Fall. Ich nehme ihm das ab, weil er sich ja immer wieder auch hinter seine Polizei gestellt hat. Also weil er immer wieder das Vorgehen seiner Polizei, dass er zum Beispiel auch kritisiert wurde im Zuge des großen Hambacher Forst. Aktionismus gab es da durchaus immer wieder. Kritik auch in anderen Bereichen hat er sich immer sehr stark hinter seine Polizei gestellt. Und jetzt habe ich ihm schon abgenommen, dass er betroffen ist, dass es diese Tendenzen dort gibt.
Nun haben wir solche Fälle in ganz Deutschland immer wieder. Das wird oft als Einzelfälle abgetan, aber es passiert ja nun auch einigermaßen häufig. Und es gibt in der Bundesrepublik auch viele Menschen, die sagen, ja, die Polizei, die hat nun mal ein Problem, die hat mit Extremismus, die hat auch ein Problem mit Rassismus. Was hat noch Reul heute gesagt? Macht er sich angesichts solcher Vorwürfe, macht er sich Sorgen um das Vertrauen der Menschen in die Polizei?
Ja, das haben alle Beteiligten heute gesagt, eben auch der Polizeipräsident oder auch die Abteilungsleiterin Polizei, die auch früher Polizistin war, also aus dem aktiven Dienst kommt, die wissen natürlich, wie das ist, weil es gibt jetzt eben Autoritätsprobleme, wurde es einmal so genannt, denn natürlich, wenn Polizisten auftreten in der Öffentlichkeit, müssen sie respektiert werden und sollten sich nicht solche Vorwürfe anhören müssen. Also das muss einfach jetzt ganz offen aufgeklärt werden. Erstaunlich ist allerdings schon, dass es jetzt erstmalig eine Art Sonderbeauftragten geben soll. Diese Fälle, du sagtest es schon, gab es jetzt nicht nur in Nordrhein-Westfalen, aber selbst wenn wir nur auf dieses Bundesland gucken, gab es in diesem Jahr schon ähnliche Fälle, nicht ganz so groß, aber ähnliche Fälle in Aachen, in Hamm. Also das ist tatsächlich, sagte auch Reul heute, es ist wirklich kein Einzelfall mehr und man muss da etwas struktureller drauf schauen, also tatsächlich außerhalb eines kleinen Kreises gucken, wo gibt es Tendenzen oder ja, wo gibt es Strukturen, die so etwas auch begünstigen oder eben dann, wo wird Kameradschaft auch vielleicht falsch verstanden und so etwas wird eben dann nicht gemeldet, sondern jahrelang geduldet und das darf natürlich nicht passieren. Also das ist, glaube ich, jetzt ein Themenfeld, was abseits der aktuellen Ermittlungen jahrelang beackert werden muss.
Also so ein bisschen tatsächlich auch so ein Moment, wo sich was verändert?
Möglicherweise, ja. Man muss natürlich sagen, die Gewerkschaft der Polizei hat, wie ich finde, zu Recht gesagt, auch die Polizei ist Spiegel der Gesellschaft. Und auch in der Polizei gibt es die unterschiedlichsten Menschen und insofern auch unterschiedlichste politische Ansichten. Klar ist natürlich, dass wenn jemand einen Eid auf die Verfassung schwört, muss er die Verfassung auch schützen. Und das ist in diesem Kontext offenbar nicht mehr passiert. Und da muss einfach, da sagte, dass der Innenminister heute auch Null Toleranz gelten. Ich gehe davon aus, das wird jetzt auch so geschehen, dass mit Null Toleranz dagegen vorgegangen wird. Und vielleicht ist das dann dieser Wendepunkt, dass dann tatsächlich auch PolizistInnen im Dienst etwas eher sich trauen, so etwas dann auch zu melden, weil es jetzt eine Art anderen Geist gibt.
Vivian, ich danke dir für die Informationen und für die Einschätzung. Der Brexit ist eigentlich schon vollzogen. Die Europäische Union besteht nur noch aus 27 Mitgliedstaaten. Aber im Moment ist Großbritannien sozusagen noch assoziiert, weil man sich auf eine Übergangsphase verständigt hat, in der dann eben all die schwierigen Fragen geklärt werden sollten, was die künftige Zusammenarbeit, das künftige Zusammenleben angeht. Weil bei allem Abspaltungswillen Großbritanniens, man ist ja doch eng verbunden, alleine schon durch die Nachbarschaft. Diese Übergangsphase läuft also zum Jahresende aus und wenn man sich nicht einigt, dann könnte das einen Riesenknall geben. Zollkontrollen, Einreisekontrollen, das volle Programm, weil eben nichts mehr gilt, was die Zusammenarbeit vorher geregelt hat. Aktuell wird sehr viel verhandelt zwischen Brüssel und London, aber Boris Johnson will jetzt ein Gesetz verabschieden, das von Brüssel als Affront gewertet wird. Ein Binnenmarktgesetz. Burkhard Birke, unser Korrespondent für Großbritannien, was soll dieses Gesetz regeln?
Er will regeln, dass der Warenverkehr innerhalb des Vereinigten Königreiches grenzenlos fließen kann. Das missfällt allerdings auch einigen Regionalregierungen, nämlich der schottischen oder walisischen und der nordirischen, weil er auch ihre Kompetenzen mit den Regelungen aus London damit überschneidet oder aushebelt. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist aber, dass, wie der Nordirland-Minister Brandon Lewis neulich auch im Unterhaus zugegeben hat, einige Bestimmungen dieses Binnenmarktgesetzes verstoßen gegen das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages. Das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages sieht nämlich vor, dass Nordirland, damit keine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland entsteht, eben vorübergehend oder so lange in einer Art Binnenmarkt- oder Zollunion mit der EU bleibt, damit da keine harte Grenze entsteht, bis man sich geeinigt hat. Da man sich aber nicht einigt und gleichzeitig Nordirland aber in einer Zollunion auch mit dem Vereinigten Königreich ist, ist das sozusagen die Quadratur des Kreises. Wie will man das hinbekommen, dass Nordirland sowohl Teil des Vereinigten Königreichs bleibt, auch beim Warenverkehr frei ist und es keine Grenzkontrollen gibt zur Republik Irland? Das hätte bedeutet, wenn man sich nicht einigt, dass eine Zollgrenze und Kontrollen in der irischen See oder in nordirischen Häfen oder in Liverpool stattfinden müssten. Und das will Johnson auf keinen Fall. Und das widerspricht aber dann dem Geist des Brexit-Vertrags.
Das heißt, im Prinzip bricht er auch den Brexit-Vertrag, den er mit Brüssel geschlossen hat.
In der Tat, wenn es bei diesen Formulierungen bleibt, und das hat Brandon Lewis, der Nordirland-Minister, zugegeben im Unterhaus, dann in einigen ganz spezifischen Punkten und Fragen ja, auch weil die britische Regierung sich herausnimmt, womöglich nordirischen Firmen Staatshilfen zu zahlen. Auch das will ja EU-weit geregelt sein, wenn man Nordirland noch im Binnenmarkt hat.
Ist das jetzt tatsächlich von Johnson ein Move, um den britischen Binnenmarkt zu sichern? Oder ist das, ich sage mal, um die Europäische Union in den Verhandlungen, die ja zum Beispiel auch noch über das Handelsabkommen geführt werden, um die EU hier unter Druck zu setzen?
Beides, würde ich sagen. Zum einen hat er die ganze Geschichte, den Gesetzesentwurf, neulich nochmal bei der ersten Abstimmung im Unterhaus als Sicherheitsnetz verkauft. Das heißt, Sicherheitsnetz, wenn wir bei den Verhandlungen nicht zu Potte kommen, dann müssen wir den Binnenmarkt regeln. Deshalb brauchen wir diese Regeln, auch wenn sie einen Rechtsbruch darstellen. Das hat er auch nicht in Abrede gestellt, dass es der Fall wäre, dass dies ein Rechtsbruch ist. Auf der anderen Seite ist natürlich die Konsequenz unabsehbar, denn die Glaubwürdigkeit, die Vertragstreue Großbritanniens steht hier zur Disposition und alle Vorgänger im Amt, nämlich Tony Blair, John Major, Theresa May, alle haben sich zu Wort gemeldet und haben gesagt, es geht nicht, dass der Rechtsstaat, der vertragstreue Staat Großbritannien, Rechtsbruch wissentlich begeht. Und das hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Und jetzt feilt man in den Ausschüssen im Parlament, im House of Commons, daran, eine Formulierung zu finden, um den Rechtsbruch nicht zum Rechtsbruch werden zu lassen. Und nach meinen letzten Informationen könnte das so aussehen, dass man sagt, okay, wir machen da eine Formulierung rein, die den Binnenmarkt des Vereinigten Königreichs sichert. Aber das Parlament wird dann nochmal gefragt, wenn die Brexit-Verhandlungen tatsächlich gescheitert sind, ob man das macht. Das heißt, dass man das zeitlich nochmal diesen Rechtsbruch verschiebt. Oh. Und so hofft man, dass die EU vielleicht doch noch zu Zugeständnissen bei den Verhandlungen kommt.
Das heißt, im Prinzip bereitet man sich in London aber schon sehr aktiv auf ein komplettes No-Deal-Szenario vor, also wirklich auf den harten Cut.
Absolut. Und es gibt mehr als eine böse Zunge, die behaupten, dass Boris Johnson das von jeher geplant habe. Die harten Brexiteers, die harten Befürworter eines harten Brexits, wollten ohnehin sich nicht an die Kandare nehmen lassen von der EU, weil gleich wie bei einem Freihandelsabkommen müssen gewisse EU-Lebensmittelstandards, es müssen andere Umweltstandards eingehalten werden, es muss Gleichheit im Wettbewerb herrschen, das heißt über Staatshilfen muss man dann mit der EU konsultieren und in Streitfragen würde im Zweifel wohl auch der Europäische Gerichtshof angerufen und all das ist den Briten, den harten Brexiteers, ein Dorn im Auge.
Weil Boris Johnson seit jeher mit diesem Narrativ reingegangen ist, wir lassen uns überhaupt nichts vorschreiben von niemandem.
In der Tat. Und er will absolut die Souveränität von Großbritannien zurückbekommen. Aber wenn man vertraglich international gebunden ist, dann geht das eben nicht so leicht. Und pacta sunt servanda. Also Verträge müssen respektiert werden.
Was sagt denn eigentlich die Opposition dazu oder spielt die inzwischen gar keine Rolle mehr in London?
Die spielt eine große Rolle und Keir Starmer hat von vornherein klargemacht, dass er das nicht mitträgt, dass das der falsche Weg ist. Man kann nicht über einen Rechtsbruch das erzwingen, was Boris Johnson ja dem Land versprochen hat, einen Deal für die Post-Brexit-Zeit. Und er sagt, wenn nicht dieser Rechtsbruch aufgehoben wird in dem Gesetz, würde die Labour-Fraktion das nicht mittragen. Das ist eine ganz klare Ansage. Und von daher gesehen hat natürlich die Labour-Opposition gegen das Gesetz gestimmt. Die Tory-Abweichler, die ungefähr so 30 an der Zahl sind, konnte Johnson bei der ersten Lesung noch damit überzeugen, dass er versprochen hat, das Gesetz zu entschärfen. Und genau das sind ja die Verhandlungen, von denen ich sprach, die auf der Ausschussebene im Moment stattfinden.
Nun tickt ja wirklich die Uhr. Also bis Ende Jahres hat man bei all diesen Fragen, die zwischen der Europäischen Union und London geklärt werden müssen, man muss da irgendwie eine Lösung finden oder es kommt halt dieser harte Cut. Wird der inzwischen durch ja auch dieses Verhalten von Johnson wahrscheinlicher?
Unbedingt. Also ich kann da nur darauf verweisen, was Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, heute gesagt hat bei ihrer Erklärung zur Lage der EU, dass von jedem Tag, mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass man einen Vertrag zustande bekommt. Es gibt noch große Stolpersteine, aber der größte ist nun wirklich dieser Rechtsbruch. Vor allen Dingen das Vertrauen ist erschüttert. Und man muss sich vorstellen, Michael Howard, ein früherer Tory-Führer, also Führer der konservativen Partei, hat es auf den Punkt gebracht, wie wollen wir Briten denn die Russen, die Chinesen, auch gerade wegen Hongkong, tadeln wegen Vertragsbruch, wenn wir selbst den Vertrag, den wir jetzt mit der EU geschlossen haben, brechen. Und genau darum geht es. Ich meine, Boris Johnson hat sich weit aus dem Fenster gelegt mit Hongkong und hat gesagt, dieses Sicherheitsgesetz bricht den Übergabevertrag. Ein Land, zwei Systeme, der bis 2047 gelten soll. Und dieser Boris Johnson bricht selbst Verträge. Also, look who's talking.
Auch nochmal eine interessante Perspektive. Nun wird Großbritannien ja außenpolitisch als Macht quasi auch kleiner ohne die Europäische Union. Und Großbritannien ist ja durch die Corona-Krise auch ordentlich angeschlagen, sind im Moment eigentlich alle Länder, aber Großbritannien hat es ja auch kräftig erwischt mit hohen Infektionszahlen. Also eigentlich hat das Land doch super viel zu verlieren, wenn es jetzt zu einem harten Schnitt kommt.
In der Tat, aber genau da kann man natürlich auch kaschieren, was ein Brexit ohne Vertrag bedeuten würde, wirtschaftlich für das Land. Denn dann kann man alles auf Corona schieben. Die UNCTAD, also die Wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, hat errechnet, dass Großbritannien ein Achtel seines Handels verlieren würde, 14%, dass das einbrechen würde. Es gibt andere Berechnungen, die auch Schlimmes vorhersagen. Die Logistikbranche hat sich an die Regierung gewandt, dass man auf jeden Fall irgendeinen Deal abschließen muss. Denn sonst wird es auch dazu kommen, dass am 1. Januar die Lastwagen von Dover bis nach London stehen und umgekehrt von Calais bis kurz vor Paris, weil man keinen Regelungsverkehr hat, weil man kein Abkommen hat, weil man nicht weiß, welche Zollpapiere man nutzen muss. Und so weiter und so fort. Denn, auch das sagen mir meine Quellen in London, man ist nicht richtig vorbereitet für einen No-Deal. Übrigens auf europäischer Seite eigentlich auch nicht so richtig. Also davor haben alle Seiten Angst und vielleicht ist das das Momentum, auf das Boris Johnson setzt, dass man dann irgendwas noch hinkriegt am Ende.
Kriegen wir jetzt an dieses Gespräch irgendwie auch noch einen nicht ganz so destruktiven oder vielleicht auch, möglicherweise ist das ja auch alles realistisch, aber kriegen wir noch irgendwie einen positiven Schluss hin oder müssen wir uns darauf einstellen, dass das zum Jahresende alles nochmal richtig, richtig ungemütlich wird?
Ich halte mich für einen grenzenlosen Optimisten, aber diese Nummer und diese Nummer, aus der nochmal rauszukommen, wird extrem schwer und ich glaube, dass es wirklich dieses Mal zum Knall kommen könnte, weil sich auch die EU einfach auch nicht länger hier irgendwie über den Tisch ziehen lassen will und kann eigentlich auch, weil auch sie hat ja Glaubwürdigkeit zu verlieren. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, die EU könnte entgegenkommen und vielleicht der kleine Hoffnungsschimmer, um eine positive Note noch reinzubringen. Die Briten haben heute über die Fischfangfrage signalisiert, dass die Kanalinseln, die ja nur 14 Meilen vor der Normandie, also vor der französischen Küste liegen, dass deren Fischgründe wahrscheinlich nach wie vor für französische Kutter zum Fischfang offen sein könnten, dann sei man bereit für Zugeständnisse. Vielleicht ist das so ein kleiner Wink, dass man vielleicht doch zu Zugeständnissen bereit ist und vielleicht doch einen Vertrag will.
Immerhin eine kleine gute Nachricht. Burkhard, ich danke dir für diese Einschätzung.
Gerne.
Deutschlandfunk der Tag, die Episode vom 16. September 2020 geht damit zu Ende. Für Fragen und Feedback mailen Sie uns gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.